Hallo und herzlich willkommen im Digitalgelddickicht, einem Podcast des Zentrums Verantwortungsbewusste Digitalisierung, kurz CVD. In der letzten Folge unserer Staffel zu sicherem Bezahlen haben wir uns angeschaut, was Zahlungsdaten so besonders sensibel macht. Thema war, wie Anbieter von PayPal über Klarna bis zur Hausbank mit dem Schutz von Zahlungsdaten umgehen. Wo Unterschiede liegen, wo man durchatmen darf und wo Sorgen angebracht sind. Heute blicken wir in Sachen Datenschutz über die alltäglich verfügbaren Bezahlformen hinaus. Welche Innovationen und Hoffnungen für morgen stehen im Raum? Ein Hoffnungsträger in Sachen Datenschutz und Zahlungssicherheit ist die Blockchain. Sie wird als technologische Grundlage für neuartig digitales Geld genutzt. Daran knüpft sich das Versprechen einer neuen Art von Vertrauen, Sicherheit und Transparenz. Der DeFi-Sektor, kurz für Decentralized Finance, verfolgt gar die Vision, das gesamte Finanzsystem auf offene, programmierbare Blockchains zu verlagern. Manche verbinden mit Blockchain-Technologie auch einen besseren Schutz der Privatsphäre. Allerdings gibt es auch grundsätzliche Skepsis, auch wegen der nicht selten kriminellen Nutzung von Blockchain-basierten Kryptowerten. Und dann ist da der hohe Ressourcenverbrauch der Bitcoin-Blockchain. Welche Versprechen in Sachen Privatsphäre und Sicherheit die Blockchain-Technologie Stand jetzt halten kann, welche nicht oder noch nicht, diesen Fragen widmen wir uns in dieser Folge. Nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Marburger. Ich bin Mitarbeiterin im Projekt EFIN und Demokratie. Ich verantworte nach Staffel 1 nur noch wieder Staffel 3. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben, denn wir meinen, die Digitalisierung der Finanzwelt geht uns alle an.
Bitcoin war eben die erste Kryptowährung, die eben auch diese Blockchain-Technologie mit eingeführt hat. Ethereum kam dann ja etwas später hinterher, ich glaube 2013. Und also erstmal auf der rein technischen Seite, zumindest Ethereum, als es erstellt wurde, da war die darunterliegende Technologie eigentlich sehr, sehr ähnlich zu Bitcoin.
Das ist Clara Schneidewind vom Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre in Bochum. Sie ist Informatikerin, Leiterin der Forschungsgruppe Cryptocurrencies and Smart Contracts und arbeitet an Lösungen für die sinnvolle, sichere und Privatsphäre wahrende Nutzung von Blockchain-Technologien. Mit dem allerersten, dem Genesis-Block von Bitcoin, betrat 2009 die Blockchain-Technologie die Weltbühne. Bitcoin versprach nach den Erschütterungen der Bankenkrise eine radikal andere, in die Hände der Geldnutzer gelegte Form der Geldschöpfung. Nicht die Geschäftsbanken kreieren durch Kreditvergabe Buchgeld und der Staat springt ihnen in der Krise rettend zur Seite. Nicht die Zentralbanken schöpfen Geld, sondern dieses neue Geld, Bitcoin, wird ohne zentrale Instanz, also dezentral geschöpft. In der Stunde Null ging es erstmal gar nicht darum, Gewinne zu machen oder auf steigende Kurse zu spekulieren. Das hat sich fraglos geändert. Bitcoin ist heute fast maßgeblich ein Anlageprodukt. Es ist inzwischen oft eine Story, spektakuläre Gewinne, Reichtümer und Verluste. Aber wie gesagt, eigentlich, also 2009, ging es erstmal um Transaktionen von mir zu dir. Ohne dass es irgendeine dritte Partei wie eben eine Bank bräuchte. Möglich wurde das durch die Bitcoin-Blockchain. Diese Blockchain ist der Prototyp, die technologische Blaupause und der historische Ausgangspunkt für alle Blockchains bzw. alle sogenannten Distributed Ledger-Technologien seither. Ich habe Clara Schneidewind gefragt, wie sie Laien erklärt, was eine Blockchain überhaupt ist und welches Bild sie dazu nutzt. Der Überbegriff sind Distributed Ledger-Technologien, also verteilte Kassenbuchtechnologien. Hilft die Vorstellung eines oder vieler Kassenbücher?
Ich finde das eine super schwierige Frage, weil ich echt noch keine perfekte Analogie gefunden habe. Ich nehme auch meistens dieses gemeinschaftlich geführte Kassenbuch. Also man sich echt vorstellt, jeder kann etwas reinschreiben, jeder kann es immer sehen, keiner kann falsche Dinge reinschreiben.
Anders als bei einer Bank oder einem zentralen Server gibt es nicht ein Kassenbuch, sondern viele Kopien auf Computern weltweit. Jede Transaktion wird gleichzeitig in all diesen Kopien gespeichert. Dennoch stellen wir uns für den Moment die Blockchain als ein gemeinschaftlich geführtes Kassenbuch vor. Denn Folge des Ganzen ist:
Es ist ein bisschen magisch. Es sorgt dafür, dass, wenn man eine Überweisung machen will, eine Person da aber kein Geld für hat, dass man die einfach nicht in dieses Kassenbuch schreiben kann. Das wird quasi sozusagen sofort wieder gelöscht, jeder Versuch, den man da unternimmt. Und was sehr, sehr wichtig ist auch, ist dieses Kassenbuch, keiner kann es fälschen, das liegt irgendwo öffentlich aus, das würde man sofort merken, wenn da irgendjemand versuchen würde, das Kassenbuch auszutauschen. Und was vielleicht auch sehr wichtig ist, man kann sich quasi anstellen, um etwas in dieses Kassenbuch zu schreiben. Und man hat die Sicherheit, dass man irgendwann drankommt. Es kann einem quasi nie passieren, dass irgendein Türsteher, der am Eingang zum Kassenbuchraum steht, einen am Ende nicht reinlässt und so einem für immer davon abhält, dass man eigentlich seine Überweisung, die man zum Beispiel tätigen wollte, gar nicht im Kassenbuch festhalten kann. Und man kann sich vorstellen, das Kassenbuch liegt eben hinter einer Glasscheibe. Das heißt, jeder, der wissen will, was gerade los ist, kann gerade einfach einmal reingucken und sich den aktuellen Stand anschauen.
Diese Transparenz und Unveränderlichkeit ist wesentlich. Darauf kommen wir noch. Damit eine dezentrale Blockchain überhaupt funktionieren kann, braucht es formal-mathematische Konsensmechanismen. Sie übernehmen eine wichtige, sonst buchstäblich zentrale Aufgabe. Sie ersetzen das Vertrauen, das wir sonst Banken, Behörden oder anderen zentralen Instanzen zubilligen, dass sie Transaktionen ordentlich und sicher prüfen und freigeben. Bevor im dezentralen Vorgehen eine Transaktion endgültig in dieses dezentrale Kassenbuch eingetragen wird, muss hier netzwerkweit gesichert sein, dass alles korrekt ist. Statt Personen oder Instanzen zu vertrauen, vertraut man der Funktionalität des Systems. Bei Bitcoin funktioniert das über das sogenannte Proof-of-Work-Prinzip. Proof-of-Work heißt, dass der Nachweis bewusst arbeits- und aufwandsbasiert erfolgt. Es ist einigen mittelbar geläufig wegen der Energie, die die namensgebende Arbeit der Rechner kostet. In diesem dezentralen Netzwerk von Rechnern und Nodes funktioniert das so.
Jeder versucht einfach so ein relativ schweres Rätsel zu lösen, was man eigentlich nur so durch stumpfes Ausprobieren lösen kann. Und das macht man halt mit seinem Computer. Dadurch ist der Computer beschäftigt. Und die Idee ist, dass basierend darauf der Erste, der die Lösung findet, der ist quasi die nächste Person, die einen Vorschlag machen darf, wie man diese Blockchain jetzt erweitert. Wenn wir davon ausgehen, jeder hat irgendwie einen Computer zu Hause, so im Schnitt, und jeder benutzt dann diesen Proof of Work. Jeder hat eine ähnliche Rechenkraft und dann können wir damit ja eben so eine Art faire Lotterie einfach, ohne dass wir irgendwelche Formen von Identitätskontrolle zum Beispiel brauchen, umsetzen. Okay, und dann ist das natürlich eben so ein bisschen gekippt, dass dadurch, dass man auch Geld dafür bekommt, wenn man die Person ist, die den nächsten Block vorschlagen darf, dass Leute eben immer weiter aufgerüstet haben und eben dadurch diese Annahme, dass irgendwie eine Person, ein Computer, ist dadurch dann quasi sehr, sehr kaputt gegangen. Und dadurch sind wir in dieser Situation gelandet, die wir jetzt haben, dass halt dadurch, dass die Leute immer weiter versucht haben, sich zu überbieten, ist mittlerweile man sehr, sehr, sehr viel Energie auch braucht.
Als zweitwichtigster Kryptowert gilt Ethereum, das 2015 live ging und 2022 auf einen anderen Konsensmechanismus wechselte, den sogenannten Proof of Stake. An die Stelle von Work, Aufwand und Rechenleistung tritt der Stake, also die Höhe des Einsatzes. Teilnehmer des Netzwerkes hinterlegen ihre Ether als Einsatz, um neue Blöcke zu validieren. Mit Blick auf den Ressourcenverbrauch bei Bitcoin bzw. allen Proof-of-Work-basierten Blockchains war die Idee,
Könnte ich stattdessen nicht einfach zeigen, hey, ich habe genug Geld, um mir solche Computer kaufen zu können. Und anstatt mir diese Computer zu kaufen, beweise ich einfach, dass ich das könnte. Und jetzt möchte ich bitte quasi anteilig an meinem Anteil an Geld, was ich habe, was ich einfach auch in Rechenkraft umsetzen könnte, wenn ich denn so wollte, möchte ich jetzt bitte berücksichtigt werden bei so einer Lotterie. Und dann wird die Lotterie quasi mit anderen technologischen Mitteln im System implementiert. Dieses Problem, woher weiß ich denn, welche Chance eine einzelne Person oder viele oder irgendeine Entität hat, die wird eben dadurch bestimmt, wie viel Geld sie hat. Das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen ungerecht. Wer schon viel Geld hat, der kriegt mehr Macht im System. Aber eigentlich ist es relativ ähnlich von der Grundidee von Proof of Work. Der Vorteil ist halt, dass man im Endeffekt die Energie nicht verbrauchen muss, wenn man ihr nur zeigt, so, ah, ich hätte genug Geld, damit ich diese Energie verschwenden könnte. Und mittlerweile ist die Community sich auch relativ einig, dass das eigentlich eine gute und robuste Lösung ist.
Ethereum sparte dadurch fast 99% Energie ein. Aber wenn sich auch die Konsensmechanismen und damit die Energiekosten unterscheiden, ist sich die Blockchain-Technologie ansonsten bei beiden dennoch sehr ähnlich. Die wesentliche Weiterentwicklung war eigentlich, dass Ethereum das Schreiben selbst ausführender Programme erlaubt, sogenannter Smart Contracts, also smarter Verträge. Das sind Programme auf der Blockchain, die erstens Regeln und Vereinbarungen definieren und festhalten und zweitens dann auch durchsetzen, sobald vorher definierte Bedingungen erfüllt sind. Also klassische Wenn-Dann-Konstellationen. Dazu brauchen Sie aber, anders als übliche analoge Verträge, keinen Dritten, keine Person oder Institution, keinen Notar, Makler, keine Bank. Zumindest nicht für diesen jeweils eng definierten, regelbasierten Fall.
Kann sich das vielleicht am besten vorstellen, vielleicht auch, woher diese Vertragsidee kommt. Man sagt, okay, man kann jetzt nicht nur einer Person Geld überweisen, sondern man könnte eben auch Geld in diesem System an einen Treuhänder überweisen. Und dieser Treuhänder kann sich aber nur exakt so verhalten, wie das in diesem Programmcode von diesem Smart Contract festgelegt ist. Also da können eben Bedingungen drinstehen, die eben sagen, welche Bedingungen erfüllt sein muss, damit dieses Geld an eine gewisse Person ausgehändigt wird. Und ein typisches Beispiel, das man damit zum Beispiel sehr schön realisieren kann, ist zum Beispiel sowas wie Crowdfunding. Der Vertrag könnte dann sagen, wenn jetzt so und so viele Leute in der Summe insgesamt so viel Geld an diesen Treuhänder überwiesen haben, dann kriegt genau die Person, die dieses Crowdfunding initiiert hat, das Geld, und ansonsten kriegt jeder sein Geld sicher zurück nach einer gewissen Zeitperiode zum Beispiel. Das ist etwas, das kann man in Bitcoin jetzt nicht so einfach umsetzen. Und deswegen ist Ethereum auch eben nach Bitcoin dann die zweitinteressanteste Währung in dem Sinne und auch, ja, auch bis heute geblieben, weil man gesehen hat, okay, damit kann man jetzt sehr, sehr viel spannende Dinge realisieren. Man hat halt wirklich nicht nur Transfers, sondern wirklich so einen ganzen Finanzmarkt, der eben aber auf dieser gleichen Technologie basiert. Und das ist, was Ethereum so speziell macht. Und dadurch, dass Ethereum so ausdrucksstark ist, also man so viel damit machen kann durch diese Smart Contracts, dann passiert es, dass sehr, sehr viele neue Kryptowährungen, die entstehen, eigentlich gar keine eigenen Kryptowährungen sind, so wie Ethereum oder Bitcoin, sondern dann quasi nur auf Ethereum draufgesetzt werden. Ich weiß, als ich angefangen habe, an den Themen zu forschen, das war noch so 2016, 2017, da waren immer alle so, ja, Bitcoin und Ethereum, das waren halt jetzt die ersten und es gibt halt so viele durchaus technologische Dinge, die nicht optimal sind. Man wird daraus jetzt lernen und dann wird es irgendwann halt bessere Währungen geben. Und es ist so spannend, dass man fast 10 Jahre später und es ist überhaupt nicht eingetreten, dieser Fall, sondern ganz im Gegenteil, man hat das Gefühl, keiner kommt eigentlich an Bitcoin und Ethereum vorbei.
Die Blockchain bietet insbesondere ein hohes Maß an Sicherheit gegen nachträgliche Manipulationen. Einmal eingetragene Transaktionen lassen sich praktisch nicht mehr verändern, da jede Änderung die Zustimmung des gesamten Netzwerks erfordern würde. Und auch, weil das Kassenbuch, wir erinnern uns, öffentlich ausliegt, hinter einer Glasscheibe. Die Transparenz ist essentiell für die Blockchain. Damit fragt sich aber natürlich, ob und wie das für alle offene Kassenbuch die Anonymität und Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer bei der Weitergabe von Geld schützt.
Das Thema Privatsphäre ist auch ein total spannendes im Bereich von Kryptowährungen. Zum einen natürlich, weil Finanztransfers sehr, sehr sensible Daten sein können. Und auf der anderen Seite die Blockchain-Technologie, auf der ja eben Kryptowährungen basieren, eigentlich der Privatsphäre so ein bisschen entgegensteht, weil sie darauf basiert, dass eigentlich fast alles öffentlich gemacht wird. Eventuell pseudonymisiert, aber sehr, sehr viele Informationen werden eigentlich allen Menschen zugänglich gemacht. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr wichtige Frage, sich dann zu überlegen, wie kann man Privatsphäre herstellen und auch gerade diese Frage, wie viel Privatsphäre möchte man überhaupt haben?
Wenn jetzt also einige Bitcoin, Blockchain oder Krypto per se einen besseren Schutz der Privatsphäre zuschreiben, dann ist das falsch.
Und das ist wirklich eine falsche Annahme, die viele haben, die glauben, mit Bitcoin könne man anonym bezahlen, oder? Und das Einzige, was man machen kann, ist pseudonym bezahlen. Aber die Transaktion selber, wenn ich dir Bitcoin überweise, dann sieht man auf der Blockchain, sieht man, dass von der Adresse A so und so viele Bitcoin zur Adresse B gehen, oder? Das ist essentiell für eine Blockchain, dass diese Transaktionen festgehalten werden.
Sagt Thomas Moser, stellvertretendes Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, der sich schon lange mit Kryptographie und neuen digitalen Geldformen befasst, dazu forscht und schreibt. Pseudonymität meint, dass man nicht mit seinem Klarnamen und eindeutig identifizierbar, sondern unter einem künstlichen Namen, Zahlenreihe oder Absenderadresse unterwegs ist. Aber es gilt dabei, im Gegensatz zur Anonymität kann Pseudonymität nachträglich aufgedeckt werden. Die Rückverbindung zu realen Daten ist möglich, eben wenn solche Datenspuren nicht bewusst vermieden oder verwischt werden. Nun gibt es bei Kryptowerten und einer eigenverantworteten Crypto-Wallet in Reihenform kein zentrales Konto, auf das Zahlungsdienstleister oder Banken Zugriff hätten. Es gibt also auch keine zentrale Instanz, die standardmäßig persönliche Daten wie Name, Adresse und Kontohistorie speichert. Schätzungsweise 10-20% der Kryptonutzerinnen und Nutzer übt sogenannte Self-Custody, also kontrolliert alle privaten Schlüssel zu ihren Kryptowerten selbst. Alle anderen aber schalten hierzu Vermittlungsdienste ein, lassen ihre Schlüssel also verwalten, um nicht die Alleinverantwortung zu haben oder durch Ungeschick alles zu verlieren.
Gerade ein ganz großes Problem ist ja die Frage von dem Management von seinen kryptografischen Schlüsseln. Also diese kryptografischen Schlüssel sind quasi die Passwörter, die es einem erlauben, auf seine Währung zuzugreifen. So schön dieses dezentrale System auch ist, es basiert halt eben darauf, dass man ja eigentlich niemandem vertraut. Das heißt, man ist selbst komplett dafür verantwortlich, dass man seinen Schlüssel irgendwie sicher verwahrt. Wenn man seinen Schlüssel einmal verliert, dann ist das Geld weg. Dann liegt das super sicher auf der Blockchain.
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung locken und drohen bei Krypto gleichzeitig. Die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer hält ihre Krypto-Wallets aus Sorge oder aus Komfortgründen nicht völlig eigenständig. Sie schalten Börsen oder Online-Dienste dazwischen wie Coinbase, Binance, Kraken oder Bitpanda. Sobald aber jemand seine Kryptowerte über einen derartigen Vermittlungsdienst verwaltet, ist der pseudonyme Schutz der Identität relativ hinfällig, also zumindest für jene mit dem Recht oder dem wie auch immer gelagerten Interesse, Zahlungshistorien offenzulegen. Weil dieser Mittelsmann ebenfalls die Verbindung zwischen deinem echten Namen und der Wallet kennt, analog zur Bank, bei der wir ein Konto führen. Wer Kryptowerte über Plattformen wie Coinbase oder Kraken verwaltet, hat etwas Bankähnliches, aber ohne klassisches Bankgeheimnis. Auf der Transparenz von Blockchain-Zahlungen basieren auch die Ermittlungserfolge von Polizei und Staatsanwaltschaft im Kryptobereich. Ermittler nutzen spezialisierte Analysetools, die Transaktionsmuster sichtbar machen und Kryptozahlungen über die Blockchain verfolgen können. Solche Technologien, wie sie von Unternehmen wie Chainalysis, Elliptic oder anderen angeboten werden, unterstützen dabei, kryptobasierte Gelder zurückzuverfolgen und Transaktionen mit realen Identitäten zu verknüpfen. Chainalysis zum Beispiel wirbt damit für sich, dass Kryptowerte statt als Instrument der Verschleierung wahrgenommen zu werden, zusehends als investigative Chance begriffen wurden. In der Welt der Kryptowährungen hinterlasse jede Aktion eine dauerhafte Spur, die nur darauf warte, von denjenigen entdeckt zu werden, die über das nötige Fachwissen verfügen, um sie zu finden.
Und dass es Transparenz und Pseudonymität gibt, das ist eben so die Grundannahme, wie diese Systeme wie Bitcoin oder auch Ethereum funktionieren. Und da ist eben diese wichtige Unterscheidung, die wir auch bei uns eben in der Forschung viel machen, zwischen Pseudonymität und Anonymität. Bitcoin zum Beispiel ist ein System mit Pseudonymität, aber ohne Anonymität. Und damit meinen wir, dass auch wenn quasi niemand unter seinem Klarnamen interagiert, es durchaus sehr, sehr leicht möglich ist, nachzuvollziehen, welche unterschiedlichen Adressen eines Nutzers zusammengehören zum Beispiel. Oder auch, wenn man es irgendwelche zusätzlichen Daten gibt, man relativ schnell auch eine Verbindung zu der Identität der Person herstellen kann. Also da gibt es auch sehr, sehr eindrucksvolle Studien zu, die eben zeigen, wie man auch mit statistischen Methoden relativ einfach zeigen kann, wer eigentlich wer auf dieser Blockchain ist. Und die Sache ist, wenn man dann einmal weiß, wem welche Adresse gehört oder wem welche Adressen gehören, dann sieht man natürlich einfach genau, welche Überweisungen gemacht wurden.
Marek Jessen, ehemaliger Mitarbeiter im CWD-Projekt Geld als Datenträger, ergänzt.
Dadurch, dass die verschiedenen Transaktionen in der Blockchain gespeichert werden, hat man sogar die nahtlose Zahlungshistorie, zumindest mit Blick auf das Pseudonym. Das heißt, wenn das Pseudonym fällt, hat man die ultimative Transparenz der Zahlungshistorie.
Und diese Transparenz, diese Klarsichtscheibe, durch die alle auf die Blockchain schauen können, ist keine Option, sondern notwendiges Teil des Designs. Damit unbekannte, sich nicht vertrauende Akteure kooperieren können, ein Kernziel der Blockchain, muss jeder alles sehen. So wird die Integrität der Transaktion selbst auch dauerhaft überprüfbar. Das ist nicht primär ein Transparenzversprechen für die Öffentlichkeit, sondern ein technisches Erfordernis, um das System überhaupt funktionsfähig zu machen. Was aber die Blockchain-Technologie zum Beispiel für Clara Schneidewind auch so faszinierend und revolutionär macht.
Ja, was mich total fasziniert hat von der technischen Seite, ist, dass man mit der Blockchain-Technologie eigentlich ein Problem lösen kann, von dem man lange Zeit ausgegangen ist, dass es überhaupt nicht im Allgemeinen lösbar ist. Und dieses Problem ist quasi diese Frage, ob man das überhaupt schaffen kann, mit einer wirklich großen Anzahl von unterschiedlichen Akteuren, die sich gegenseitig auch gar nicht kennen und wo die ganze Zeit neue Leute hinzukommen, kommen können oder das System auch wieder verlassen können, wenn es irgendwie schafft, sich auf etwas zu einigen. Also quasi so grunddemokratisch. Und man dachte, das kann man technologisch eigentlich nicht hinbekommen. Da gab es sogar einige Resultate, die nahegelegt haben, dass es wirklich theoretisch eventuell unmöglich ist.
Man nannte es das byzantinische Generäle-Problem. Und nein, es gibt keinerlei konkreten historischen Vorfall im alten Byzanz, auf den das zurückgeht. Der Begriff geht auf US-amerikanische Informatiker und einen Text aus dem Jahr 1982 zurück. Der Name wurde symbolisch gewählt, um ein Szenario zu beschreiben, das komplex, verschachtelt und voller Unsicherheit ist. Die rein theoretische Geschichte.
Wir stellen uns vor, mehrere Divisionen lagern vor einer feindlichen Stadt, jede von ihrem eigenen General befehligt. Die Generäle können nur durch Boten miteinander kommunizieren. Einige der Generäle könnten jedoch Verräter sein und versuchen, die loyalen Generäle an einer Einigung zu hindern.
Man arbeitet zusammen, ohne zu wissen, wer das Spiel sabotiert. Soweit also wie die Reality-Show Die Verräter. Aber beim Generäle-Problem gibt es keinerlei direkten Kontakt. Der Konsens muss allein über Nachrichten und Regeln erreicht werden. Und die Herausforderung ist nicht nur, dass alle loyalen Generäle unter diesen widrigen Bedingungen die gleiche Entscheidung treffen, sondern dass das auch verlässlich gelingt, trotz der Sabotageversuche. Lange galt rein theoretisch, ohne eine gemeinsame Autorität lässt sich dieses generelle Problem nicht lösen, kann es keinen Konsens geben. Die Spieltheorie sagt, Kooperation ohne Vertrauen kollabiert. Die Informatik, Konsens in offenen Netzwerken gilt als extrem schwierig oder theoretisch unmöglich. Zentrale Instanzen waren die Standardlösung. Eine vertrauenswürdige Mitte, ein Server, eine Behörde, eine Plattform entscheidet, was der Wahrheit entspricht, sei es der Kontostand, wem welches Eigentum ist oder bei der Identität, wer ist.
Und dann kam auf einmal eben damals mit Bitcoin die Blockchain-Technologie auf und man hat gesehen, das ist eventuell doch lösbar und nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis kann man da auf einmal ein System bauen, das es auch tatsächlich tut. Und ich muss sagen, diese Faszination ist auch immer noch da und deswegen glaube ich auch, dass Blockchain-Technologie auch nicht weggehen wird, also unabhängig davon, was jetzt eben auch mit natürlich existierenden Kryptowährungen oder sowas passiert, aber diese Tatsache, dass wir auf einmal eine ganz neue Art und Weise haben, wie wir Systeme bauen können, in denen eben Akteure auf der ganzen Welt sitzen und sich eben nicht gegenseitig vertrauen und das auf eine Art und Weise skaliert ist, finde ich total spannend.
Ohne zentrale Autorität bzw. Instanzen, die Richtigkeit und Regelkonformität garantieren, muss das System so gestaltet sein, dass selbst bösartige Akteure den Konsens nicht zerstören können. Vertrauen wird unter der Bedingung von Unsicherheit und Misstrauen algorithmisch hergestellt. Im Zusammenspiel von Dezentralität, Transparenz, qua bestimmter Konsensmechanismen und kryptografischer digitaler Signaturen. Man vertraut dem Protokoll. Im Bitcoin White Paper ist von Cryptographic Proof instead of Trust die Rede. T-Shirt-Sprüche lauten In Code we trust. Manchmal ist auch von Trustless die Rede, also einem formalen Design, das Vertrauen eben nicht brauche. Katharina Pistor, Juristin und Professorin an der Columbia University, würde sagen, Geld benötigt institutionelles Vertrauen, das die Blockchain nicht vollständig ersetzen kann. Informatikerin Primavera De Filippi oder Kryptograf Bruce Schneier würden sagen, dass das Vertrauen nicht einfach in die Infrastruktur eingebettet wird, sondern sich auf den Code und die Entwickler und Miner verschiebt. Fragwürdige Machtkonzentrationen an diesen Stellen oder fehlerhafte Smart Contracts oder DAOs bergen dann auch ganz neue Risiken.
Wo es sehr, sehr viele Sicherheitslücken gibt, die wir auch forschen, sind zum Beispiel eben Sicherheitslücken in Smart Contracts. Nur weil ein Smart Contract genauso ausgeführt wird, wie der Programmcode das sagt, garantiert das auf keinen Fall, dass dieser Programmcode irgendetwas Sicheres tut. Sobald so ein Programmcode einen Fehler hat, ist das besonders problematisch im Bereich von einer Kryptowährung, weil man da nichts mehr dagegen tun kann. Kann ich das so vorstellen, man schreibt einen Smart Contract einmal auf die Blockchain und dann wird der exakt so ausgeführt, wie der geschrieben wurde. Und wenn da eine riesige Sicherheitslücke drin ist, dann kann man das nicht mehr reparieren. Dann kann das jeder ausnutzen. Da werden immer noch regelmäßig Millionen von Dollar gestohlen aus solchen fehlerhaften Smart Contracts. Das ist ein Riesenforschungsgebiet, wie man irgendwie diese Smart Contracts gut sichern kann, weil das eben schon ein Problem ist, das wir auch aus normalem Programmcode kennen. Fast jedem größeren Code gibt es irgendwelche Formen von Sicherheitslücken. Deswegen kriegt man die ganze Zeit seine Updates für seine Apps und so weiter. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, auf einmal ist das jetzt Programmcode, der Geld verwaltet. Und der hat genau solche Sicherheitslücken. Und jeder, der irgendwie sowas findet, stürzt sich da sofort drauf, weil er damit Profit machen kann. Ist das natürlich ein Riesenproblemat. Ein sehr schönes Beispiel finde ich auch immer von Ethereum, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da gab es mal einen, und das war gar kein Hack, das ist angeblich unabsichtlich passiert, da wurde aus Versehen ein Smart Contract gelöscht, der aber als Referenz für viele andere Smart Contracts fungiert hat und insbesondere der die Funktionalität, um Geld auszuzahlen, implementiert hat. Und was dann passiert ist, ist, dass dadurch, dass dieser Smart Contract gelöscht wurde, konnten auf einmal super viele Nutzer Geld, was sie in anderen Smart Contracts dort verwaltet hatten, nicht mehr abheben. Das waren, glaube ich, über 200 Millionen US-Dollar. Und dieses Geld ist da quasi einfach eingefroren.
2017 nutzten viele Ethereum-Nutzer eine Wallet-Software der Firma Parity Technologies, die eine gemeinsame Bibliothek, ein Library Contract, als Basis hatte. Als ein Nutzer bemerkte, dass er, wohl unabsichtlich, qua Contract aus Versehen Zugriff bekommen hatte, versuchte er, den Contract zu löschen. Dabei wurde aber der ganze Code entfernt, der für den Zugriff und die Auszahlung nötig war. Im Ergebnis waren alle Wallets, die auf dieser Library basierten, plötzlich unzugänglich. Schätzungen zufolge war der Gegenwert von ca. 150.000 Ethereum betroffen. Heute tendenziell bis zu das Zehnfache, waren das schon seinerzeit 40 bis 60 Millionen Euro. Die Gelder waren nicht gestohlen, sie waren für immer blockiert. Niemand konnte sie mehr abheben. Bei Smart Contracts gilt ja, Code is Law, Code is Recht. Und Fehler sind fatal. Aber wenn Transparenz nun nicht Beiwerk oder Feature, sondern ein Funktionsprinzip der öffentlichen Blockchain sind, ist die eigene Transaktionshistorie und potenziell auch die eigene Identität dort also zumindest potenziell jedem transparent.
Ja, zumindest solange man keine weiteren Vorkehrungen trifft, die dann natürlich auch wieder technisch nicht ganz simpel sind.
Hier kommen dann Lösungen ins Spiel, die man als Privacy by Design Systeme oder Lösungen bezeichnet.
Dann gibt es aber natürlich schon Möglichkeiten, dass man auch Anonymität oder gewisse Formen der Anonymität in Kryptowährungen herstellen kann, indem man zum Beispiel selbst in Bitcoin, auch wenn das in der Technologie nicht eingebaut ist, kann man durch quasi Protokolle, die man wieder auf Bitcoin zum Beispiel draufbaut, das erreichen. Also typisches Beispiel sind sogenannte Mixing Services. Also die Idee ist, dass man, deswegen heißt es quasi Mixer, ist, dass man sich einfach mit mehreren Leuten zusammentut und man quasi gemeinschaftlich an eine gemeinsame Adresse überweist und dann für diese Adresse an die eigentlichen Ziele überwiesen wird. Das heißt, man kann dann nicht mehr, wenn man sich das Ganze anschaut, feststellen, welche eingehende Überweisung zu welcher ausgehenden Überweisung gehört. Und wenn man mit sich genug Leuten zusammentut, dann versteckt man sich sozusagen in der Menge und man kann es nicht herausfinden. Und natürlich auch jetzt, aus, wenn man es überlegt, aus rechtlicher Perspektive reicht es manchmal schon, wenn man einfach nicht mehr gesichert nachweisen kann, dass eine gewisse problematische Transaktion zum Beispiel von einem stammt. Und das ist eben das, was zumindest als guter Krimineller man auf der Blockchain tun würde.
Also je mehr ich mich im Feld und technisch auskenne, umso besser kann ich mich also vielleicht doch mit einer Art Tarnkappe versehen.
Ich finde es auch spannend, ja, genau wie viel Gatekeeping auch zur Technologie dann irgendwie ist. Und da auch die Frage, okay, wie komplex kann eine Technologie sein, dass sie überhaupt noch nutzbar ist?
Ein anderer Weg, Privatsphäre auf der Blockchain zu gewährleisten, sind die sogenannten Privacy Coins, also eigenständige Kryptowerte. Deren technische Architektur und Protokoll ist von Anfang an so gebaut, dass Transaktionen schwer oder gar nicht nachvollziehbar sind. Am ehesten bekannt sind Monero und Zcash. Bei Monero wird die Privatsphäre automatisch gewahrt. Bei Zcash ist der Schutz der Privatsphäre optional und muss aktiv eingeschaltet werden. Sie nutzen kryptografische Verfahren, darunter Zero-Knowledge-Proofs, um Transaktionen zu validieren, ohne die Beträge oder die beteiligten Adressen offenzulegen.
Es gibt sehr coole Kryptografie, mit der man solche, also Zero Knowledge Proofs of Knowledge nennt sich das. Das bedeutet quasi, man kann jemandem beweisen, dass man etwas weiß, aber ohne ihm halt zu sagen, was diese konkrete Sache ist. Also zum Beispiel, ich habe die Lösung für ein Sudoku, aber ohne dass ich die Lösung für das Sudoku verrate, kann ich dich davon überzeugen, dass ich die Lösung für das Sudoku tatsächlich kenne.
Sie liefern einen Grad an Anonymität, den es in öffentlichen Blockchains sonst nicht gibt. Doch genau das stellt Behörden und Regulierer vor neue Herausforderungen. Jana Ringwald, Oberstaatsanwältin bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.
Eine Privacy Coin, und dazu gehört Monero, ist eine, die tatsächlich nicht nachvollzogen werden kann. Also tatsächlich gilt sie, auch wenn jetzt manche Techniker sagen würden, das auch nur unter Umständen, aber sie gilt als wirklich anonym. Also wenn Sie damit abtauchen auf Ihren Wallets und das nochmal mixen, dann ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also Sie können nicht einfach so, wie das bei Bitcoin der Fall ist, da gehen Sie auf blockchain.info und geben eine Transaktions-ID ein, da mit ganz vielen Nummern und Buchstaben. Und dann kriegen Sie gesagt, woher das kam und wohin das ging, was da drauf ist. Und das ist bei Monero nicht möglich. Und das bietet natürlich den Vorteil der Anonymisierung, aber den Nachteil, dass diese Währung natürlich als, also zu Recht, als kriminell gilt. Also auch wenn wir zum Beispiel die sichern und dann verwerten, um Euro dafür zu bekommen, sind auch die Marktteilnehmer, die sowas entgegennehmen, erstmal sehr vorsichtig oder machen nochmal eine Sonderanzeige an die jeweilige BaFin, weil der mit Monero handelt, sich eigentlich in den Zweifel stellt, was er denn vorhat, weil es gibt keinen vernünftigen Grund, Monero zu verwenden, wenn nicht für illegale Zwecke. Und das Interessante an Wall Street Market war, dass es eben diese beiden Währungen gab.
Nämlich Monero und Bitcoin. Wenn Jana Ringwald von Wall Street Market spricht, meint sie den einst zweitgrößten Darknet-Marktplatz weltweit, an dessen Takedown, also staatlicher Abschaltung, sie wesentlich beteiligt war. Wall Street Market war eine anonyme Online-Plattform, auf der vor allem Drogen, gefälschte Dokumente und gehackte Daten gehandelt wurden. 2019 wurde sie von BKA und Europol beschlagnahmt und abgeschaltet, 2021 drei deutsche Täter verurteilt.
Und im Grunde haben die Betreiber eine sehr anonyme Möglichkeit geboten mit Monero für Käufer und Verkäufer, sich da zu anonymisieren. Und Sie werden es nicht glauben, aber sie wurde kaum verwendet. Es hat einfach fast kein Mensch Monero verwendet, weil es unbequemer ist, weil man da noch andere Wege gehen muss, weil es nicht so verfügbar ist, weil nicht alle Wallets es unterstützen, weil man das nicht so gut exchangen kann. Man will ja dann doch in Urlaub fahren. Ne? So. Und dieses Verhalten sehen wir auch bei Tätern. Die möchten ja auch Euro und US-Dollar oder eine andere Währung, weil man heute noch nicht genauso leben kann mit virtuellen Währungen wie mit Fiat-Währungen. Und deswegen sind die auch dabei, sich auf Marktplätzen bzw. Exchangern zu treffen, um das zu tauschen, und hinterlassen da schon auch Spuren. Also es kommt, was ich damit sagen will, enorm auf den Täter oder die handelnde Person an, wie anonym man es halten möchte. Wenn man sich jetzt nur mit Offline-Wallets im Bereich Monero aufhält, dann ist es wirklich schwierig für uns. Und wenn man dann auch noch mixt, wird es noch schwieriger. Wir sehen aber häufig, dass ja auch Täter führen ein Leben, und das muss irgendwie auch alles organisiert werden und delegiert werden und funktionieren und so weiter, vielleicht sogar bequem sein. Und auf einmal finden wir die dann doch wieder auf irgendwelchen Plattformen. Und deswegen, ja, digitale Währungen bieten enorm viel Anonymisierungspotenzial. Wie viel davon genutzt wird, hängt vom Täter ab.
Also selbst Kriminelle haben zuweilen eine Vorliebe für Einfachheit, Machbarkeit und Komfort. Eben wie alle anderen auch. Komfort ist einer der sogenannten Trade-offs, also eins der Ziele oder Bedürfnisse, für die man willentlich oder unwillentlich Abstriche bei der Privatsphäre macht.
Es ist ja ein wichtiges Prinzip der Wirtschaftswissenschaft, dass es immer Trade-offs gibt. Wenn man etwas mehr haben will von etwas, dann muss man in der Regel etwas anderes ein bisschen opfern. Und von daher ist eigentlich ein Maximum ist nie ein Optimum.
Auch das Bedürfnis, Missbrauch und kriminelle Aktivitäten zu verhindern, kann angeführt werden, um nicht maximale Privatsphäre zu erlauben. Oder man möchte Risiken reduzieren, bei Missbrauch der Kreditkarte Geld zurückerstattet bekommen oder beim Verlust eines Keys nicht sein ganzes Geld verlieren. Diese Trade-offs bzw. Zielkonflikte waren schon in der letzten Folge Thema. Aber neben dem Missverständnis, Krypto und Blockchain biete per se größere Anonymität, gibt es auch die weit verbreitete Wahrnehmung, es sei per se verdächtig und ein Tummelplatz für Kriminelle. Selbst die Staatsanwältin rät allerdings von einer solchen Verteufelung von Krypto und Blockchain ab.
Ich finde, es ist eher ein Missverständnis. Also ich habe mir schon vor Jahren zur Aufgabe gemacht, und das werde ich auch jetzt wieder tun, ausdrücklich zu sagen, dass Kryptowährungen nicht illegal sind. Und die sind zum Finanzriesen geworden und die gehen auch nicht mehr weg. und sind eine festgezurrte Anlageklasse, die sich noch munter entwickeln werden und sind halt sehr mystifiziert worden, ganz schnell. Und ich halte das für problematisch, weil letztlich schürt es nur Ängste und die Leute sehen davon ab, sich einfach darüber zu informieren. Es ist natürlich im Kern Raketenwissenschaft, wie das programmiert wird. Also die einzelnen Algorithmen könnten wir alle nicht programmieren. Aber in ein, ich möchte mal sagen, aufgeklärtes Nutzerverhalten überzugehen, das ist jetzt so schwer auch nicht. Also wenn wir von Kriminellen regelmäßig erklärt bekommen, wie sie sich eigentlich ihre Skills drauf geschafft haben, ja, auch durch einen gewissen Fleiß im Netz sich zu informieren, auf Foren, meinetwegen auch auf YouTube. Und das kann der Normalverbraucher auch tun. Also ich glaube, dass Kryptowährungen kaum verstanden werden, dadurch Angst auslösen. Und wenn man dann auch noch hört, das machen Kriminelle, also die nutzen die auch, dann ist das Image halt klar und die Leute bringen sich eigentlich um eine Chance, das Finanzwesen, wie es sich heute präsentiert, zu verstehen und vielleicht auch für sich selbst zu nutzen.
Auch ganz unabhängig von Verschleierungstaktiken mit krimineller Absicht sind Überlegungen relevant, was in Sachen Privatsphäre bei digitalem Geld und auf der Blockchain machbar und wünschenswert wäre. Zcash ist beispielsweise anders gelagert als Monero. Transaktionen können transparent sein oder abgeschirmt werden. Zcash bietet die Option der selektiven Offenlegung. Will man beispielsweise zu Prüfungszwecken die Anti-Geldwäsche oder Steuervorschriften erfüllen? Aber auch anderweitig wird in der Forschung weiter überlegt.
Was würde man denn eigentlich gerne haben wollen in so einer Kryptowährung, damit die zum Beispiel auch mit den rechtlichen Gegebenheiten eines bestimmten Landes kompatibel sind? Also gerade diese Frage zum Beispiel im Sinne von, wie viel Privatsphäre kann, möchte man haben, unter welchen Umständen sollte vielleicht möglich sein, dass gewisse Akteure eingreifen können. Auch diese Dinge kann man ja durchaus mit Hilfe von Kryptographie zum Teil umsetzen.
Ich habe Clara Schneidewind und Thomas Moser zum Abschluss nach ihren Erwartungen, Einschätzungen, Hoffnungen und Ärgernissen in Sachen Blockchain gefragt.
Zumindest diese Debatte zum Thema Kursschwankungen, Instabilität, das würde ich gerne irgendwie mehr separieren, einfach weil das ja wirklich total unabhängig davon ist, ob das jetzt eine Kryptowährung ist oder ob das Digimon-Karten sind, die gerade vergriffener sind oder nicht. Alles, was natürlich damit zu tun hat, dass das irgendwie ein Hype-Thema ist, das fände ich schöner, wenn man da wirklich unabhängig drüber diskutieren könnte, weil es wäre natürlich einfach so, wenn weniger Leute damit spekulieren würden und ob man damit spekuliert oder nicht, hat jetzt ja erstmal nichts damit zu tun, wie das Ganze technisch realisiert ist. Also was ich auch sehr, sehr häufig sehe, ist, dass natürlich Blockchain eingesetzt wird in vielen Bereichen oder auf Biegen und Brechen eingesetzt werden soll in Bereichen, in denen es einfach nicht hilfreich ist, weil man das Gefühl hat, das ist so das State of the Art, das sollte man so als Universallösung für alles verwenden. Das wäre schön, wenn man da etwas differenzierter wäre, weil das, glaube ich, wiederum die erste Problematik weiter befeuert. Ich kenne so viele Leute, die der Technologie gegenüber so negativ eingestellt sind, weil sie das Gefühl haben, das wird ja immer nur für Sachen eingesetzt, für die man das gar nicht braucht. Und eigentlich ist Blockchain ja nur eine teure Datenbank.
Also ich glaube, das Potenzial ist sehr groß. Aber wir kennen das noch gar nicht. Also einerseits realisieren wir noch nicht, was überhaupt alles möglich ist damit. Und andererseits gibt es auch sehr viel Hype darüber. Und einerseits, dieser Hype kommt daher, weil die Leute ungeduldig sind und möglichst die Ergebnisse schon morgen wollen. Aber andererseits auch wird es zum Teil schamlos ausgenutzt. Also es gibt Leute, die verkaufen einfach DLT für alles, auch wenn es keine DLT braucht. Aber es ist in aller Munde und die nutzen das aus, um schnelles Geld zu machen. Ich glaube, es ist eine grundlegende Technologie, die sehr viel Potenzial hat. Aber das auszuschöpfen braucht Zeit und überhaupt herauszufinden, wie man das ausschöpfen kann, braucht noch sehr viel Innovation.
Ich persönlich denke eben, es ist noch eine sehr neue Technologie, die ist durchaus noch in den Kinderschuhen. Ich glaube, wir haben da noch super viel zu forschen.
Als theoretische Informatikerin befasst sich Clara Schneidewind am Max-Planck-Institut mit Grundlagenforschung, auch zu Sicherheitsfragen, was ist machbar?
Eine große Sache, auf die wir jetzt so hinarbeiten, ist wirklich ein sehr grundlegendes Verständnis dafür zu bekommen, was man überhaupt mit Blockchain-Technologien auf eine sichere Art und Weise realisieren kann. Also wir beschäftigen uns viel auch mit Limitierungen von Blockchain-Technologien, also vor allem diesen Fragen der Skalierbarkeit des ganzen Systems, also wie viele Transaktionen man überhaupt machen kann, ob das überhaupt eine Lösung ist, wenn jetzt wirklich auf einmal jeder auf dieser Welt sich überlegen würde, Bitcoins zu verwenden, wie man so etwas überhaupt realisieren könnte. Und wir schauen, was braucht man eigentlich? Was sind so die minimalen Anforderungen von so einem System? Also quasi, wie sieht dieser Möglichkeitsraum aus, den wir da haben?
Also, wenn wir das so und so machen, wenn so und so viele Leute das nutzen, unter den und den Bedingungen, dann wird es schlicht nicht funktionieren, dann geraten wir an eine Grenze.
Genau, zum Beispiel an Grenzen der Sicherheit, vielleicht auch an Grenzen von Ressourcen im Sinne von Stromverbrauch. Man geht zum Beispiel davon aus, dass es durchaus inhärente Trade-offs gibt zwischen Dingen, die man erreichen kann, dass man zum Beispiel Skalierbarkeit immer in einem gewissen Maße zum Beispiel für Sicherheit eintauschen muss.
Es ist eine Technologie in den Kinderschuhen. Vielversprechend, faszinierend. Aber vieles ist noch unklar, selbst unter Expertinnen und Experten. Aufgrund der Reichweite und Konsequenzen auch politischer und ökonomischer Art und ob des Hypes scheint mehr Forschung, informierte Innovationsfreude einerseits, aber auch eine aufgeklärte, gesunde Zurückhaltung andererseits angebracht. Nicht alles braucht eine Blockchain oder wird durch sie besser. Werden größere Blockchain-Projekte in ihrem Erfolg nicht dann doch wieder wesentlich davon abhängen, wie sehr wir Anlass haben oder bereit sind, dem Code und Design Vertrauen zu schenken? Zwar systemisch vergleichsweise robust und fälschungssicher, ist Privatsphäre als spezielles Anliegen der Blockchain zumindest nicht inhärent, gehört nicht zum Kerngeschäft. Um größere Privatsphäre per se geht es ihr nicht, sondern um Absicherung der Transaktionen durch Transparenz und Einblick anderer. Das scheint nicht allen spontanen Fans von Kryptozahlungen klar. Diskretes Bezahlen, wie es im nicht dezentralen, institutionsgebundenen Geldsystem qua Bargeld oder vergleichsweise datenarmen Bezahlformen erlaubt ist, bleibt zwar möglich, etwa über zusätzliche Layer oder spezielle Kryptowährungen, aber es erfordert Aufwand oder individuelle Anstrengung. Es gibt also diese sogenannten Trade-offs, beziehungsweise alles hat seinen Preis. Wer auf klassische Banken verzichtet, gewinnt Autonomie und Unabhängigkeit, verliert dafür aber das klassische Bankgeheimnis. Und selbst mit Pseudonymen ist vollständige Anonymität nicht garantiert, insbesondere wenn man Vermittlungsdienste oder Kryptobörsen nutzt. Maximale Anonymität auf der Blockchain verlangt Wissen, Aufwand und Disziplin. Eine wenig bewusste Nutzung von Kryptowährungen bedeutet kein Gewinn an Privatsphäre, sondern kann unter Umständen gar zu weniger Schutz der Privatsphäre führen als bei klassischen Zahlungsformen. Was für Lösungen es im digitalen Bezahlen bei Wunsch nach möglichst hoher Privatsphäre jenseits der Blockchain noch gibt, dazu mehr in der nächsten Folge. Für den Moment meinen herzlichsten Dank an meine Gesprächspartnerinnen und Partner Clara Schneidewind, Jana Ringwald, Thomas Moser und Marek Jessen. Informationen zu Gästen und Texten ausführlich wie immer in den Shownotes. Zu unserem Projekt unter www.efin-und-demokratie.de und zur Arbeit des Zentrums Verantwortungsbewusste Digitalisierung auch unseren anderen Podcasts und Blogs unter www.cvdi.de. Bis zur nächsten Folge von Sicheres Geld im Netz. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.